SR Kultur. Zeitzeichen. Stichtag heute,
18. November 794. Die Stadt Kyoto wird gegründet.
Also Kyoto ist zu jeder Jahreszeit wirklich sehr, sehr schön.
Oft ist sie in Kyoto, die Japanologin Chantal Weber. Vom Ostasiatischen Seminar der Universität zu Köln.
Ich habe auch so ein paar Lieblingsläden in Kyoto. Es gibt einen ganz tollen Duftladen mit Räucherwerk in der Nähe vom Kaiserpalast. Oder Süßigkeitenläden, die eben so dieses Yokan, dieses Bohnengelee machen. So wie man sich halt Japan traditionell vorstellt.
Japan auf der Hauptinsel Honshu im Südwesten. Ausgedehnte Wälder, Wasserfälle, eine Senke. Umschlungen von zwei großen Flüssen, abgeschirmt durch Berge im Osten, Westen und Norden. Wir schreiben das Jahr 793 im Frühling. Durch die Senke reitet eine vornehme Gesellschaft, Kaiser Kammo und enge Vertraute aus dem Hof. Ein Jagdausflug. Sie tragen Handschuhe aus Hirschleder, auf denen gezähmte Falken sitzen, an langen roten Seidenleinen. Die Falkenjagd gilt als hohe Jagd. Ein Privileg des Kaisers und getreuer Adliger. Es ist überliefert, dass Kammo ein leidenschaftlicher Falkner sei. An jenem Frühlingstag trifft er eine Entscheidung. In dieser Senke soll die neue Hauptstadt gebaut werden. Der Kaiser kennt sich aus mit Hauptstädten. Auf der Ebene wird die zweite von ihm gegründete Residenz entstehen. Seine Kaiserkarriere beginnt Kammo in einer bereits bestehenden Hauptstadt, in Heijō-kyō, heute Nara. Heijō-kyō liegt im Süden von hier, Japans erstes großes Machtzentrum. In Nara besteigt Kammo den Thron, 781, das ist nun 12 Jahre her. Seine Krönung löst nicht nur Jubel aus, denn Kammo ist der Sohn einer koreanischen Prinzessin. Seine Herkunft ein Skandal. Bringt sie doch den Mythos vom urjapanischen Tenno ins Wanken. Tenno bedeutet himmlischer Herrscher. Laut Legende liegt die Wurzel der Dynastie in Japans Gottheiten des Shintoismus. Shinto heißt so viel wie Weg der Götter, eine uralte Volksreligion, die bis in die Frühzeit Japans reicht. Shintoismus ist ein Glauben, der auf der Verehrung der Natur beruht. Für die Menschen wird das Universum bevölkert von Kami, also Göttern, Göttinnen. In der Nähe der Naturschönheiten werden Schreine gebaut, geheiligte Häuser aus Holz. In den Shinto-Schreinen beten die Gläubigen zu den Kami. Bitten sie um Beistand und Schutz. Ihnen zu Ehren werden Feste gefeiert.
Amaterasu Omikami.
Die Sonnengöttin, die Göttin aller Gottheiten. Sie begründet die Genealogie der japanischen Kaiser, Tenno.
Die ihren Enkel auf die Erde schickt, um die Erde zu beherrschen. Und das ist dann der erste Tenno von Japan.
Mit Kammo Tenno besteigt der 50. Kaiser den Thron. In Japans Hauptstadt Heijō, dem heutigen Nara. Kurze Zeit später, in seinem 65. Lebensjahr, verlegt Kammo Tenno den Thron ein paar Kilometer in den Norden und gründet eine eigene Hauptstadt, Nagaoka-kyō.
In dieser Region lebten nämlich die Familie seiner Mutter.
Doch Nagaoka-kyō bringt dem Kaiser kein Glück.
Da gab es mehrere Katastrophen, Überschwemmungen, es gab Krankheiten, es gab mehrere Todesfälle in der Kaiserfamilie. Und 793 fasst man eben den Entschluss, dass man irgendwo anders hin muss.
Auf jener Falkenjagd findet der Kaiser die Senke, südlich eines Gewässers, das größer ist als der Bodensee, der Biwako, Biwasee.
Es war ein Ort, der wenig besiedelt war, sodass eben Fläche da war für eine Hauptstadt.
Dörfer müssen weichen. Bauernfamilien werden umgesiedelt, Arbeitskräfte rekrutiert, Rohstoffe herbeigeschafft. Geld, Zeit, Ressourcen fließen in das Bauprojekt.
13. Jahr, 10. Monat, 22. Tag, 18. November 794.
Senftenträger stehen bereit.
Seine Majestät begab sich im Wagen zur Verlegung seiner Residenz in die neue Hauptstadt. Die amtlichen Reichsannalen Japans.
Eine Sammlung der ältesten Geschichtswerke und damit eines der wichtigsten historischen Quellen jener Zeit. Gedichte, kaiserliche Erlasse, Ereignisse. So auch der Umzug des Kaisers am 18. November 794. Zu der Zeit ist die Stadt noch im Bau.
Bei Hofe fand kein Empfang statt, weil die Thronhalle noch nicht fertig war.
Heißt es in den Reichsannalen.
Der Umzug der Regierung von Nagaoka-kyō nach Heian-kyō, das heutige Kyoto, im Jahr 794 bedeutete für den Kaiser einen politischen Prestigezuwachs.
schreibt der Historiker Wolfgang Schwendker in seiner Monographie Geschichte Japans.
Kamo Tenno demonstrierte damit seine nahezu unbeschränkte Macht, denn er hatte nun, nach dem ersten Umzug von Heijō-kyō, dem heutigen Nara, nach Nagaoka-kyō zum zweiten Mal gezeigt, zu welchen Kraftanstrengungen das Land unter seiner Führung in der Lage war.
Ein Kraftbeweis ist Kyoto bzw. Heian-kyō. In kurzer Zeit wird die Stadt entworfen und dann aus dem Boden gestampft. Ihre Struktur ist ein ebenmäßiges Gitter.
Die Konzepte für Kyoto waren nicht neu in Japan. Das hat man in Heijō-kyō oder heute Nara bereits ausprobiert gehabt. Das ist ebenfalls eine angelegte Stadt. Also wir haben im Norden den Kaiserpalast und dann ein Schachbrettmuster für die Stadt selbst. Das ist wie in Chang'an.
Das chinesische Chang'an am Gelben Fluss dient als Vorbild. Chang'an ist die Residenz der damals regierenden Tang-Dynastie.
Die Tang-Zeit ist eine Blütezeit in der chinesischen Geschichte.
Nach chinesischem Vorbild werden Verwaltung und Recht reformiert. Das Reich wird geeint. Die Führung liegt nicht mehr in der Hand von Familienclans, sondern einer Zentralregierung. Auch bei Baukunst und Stadtplanung orientieren sich die Herrschenden des Inselreichs an der antiken Weltmacht China.
Das Schachbrettmuster, das zeigt, dass man die Bevölkerung auch in gewisser Weise kontrolliert hat, wer wo siedeln durfte.
Mehrere hundert Quadrate markieren die Wohnviertel. In den südlichen Gevierten leben niedere Beamte, Kaufleute, Handwerker auf engem Raum, zusammen mit ihren Familien zwischen Lagerhallen und Werkstätten.
Man hat eine große Straße, die von Süden nach Norden zum Palast läuft. Und man hat an beiden Enden Tore, die den Zugang gewähren.
Der Rang entscheidet über den Wohnort. Je höher die Stellung, desto größer und nördlicher gelegen die Wohnfläche, Richtung Regierungsviertel.
Nah am Kaiserpalast bedeutet viel Macht, direkten Zugang zum Kaiser.
Die zentrale Nord-Süd-Achse, ein schnurgerader Boulevard, beginnt am Palast im Norden und endet nach 4 Kilometern am Festungstor im Süden.
Dajomon,
der Hauptzugang zur Stadt.
Und dann hat man an beiden Seiten dieses Eingangstores Tempel gehabt.
Westlicher und östlicher Tempel.
Den Saiji und den Toji.
Sie sind Zeugnisse des Buddhismus, einer Glaubenslehre, die viel später als der Shintoismus in Japan populär wird. Ende des 6. Jahrhunderts entsteht auf japanischem Boden der erste buddhistische Tempel.
Der jeweilige himmlische Herrscher bzw. die himmlische Herrscherin Japans verstand sich auch als Oberpriester bzw. Oberpriesterin. Wolfgang Schwendker.
Der Kult soll den Staat schützen und als moralische Instanz wirken. Die Lehre Buddhas fußt auf Erleuchtung durch Erkenntnis. Es gibt keinen Gott, sondern der Mensch selbst kann sich erlösen.
Buddhismus und Shintoismus schließen sich nicht aus in Japan. Bis heute muss man sich nicht entscheiden.
Kyoto-Gründer Kammu Tenno gibt die beiden Tempel am Südende des Boulevards in Auftrag. Und er lässt einen Schrein außerhalb der Stadt bauen, im Süden, gewidmet dem Reisgott Inari.
13. Jahr, 10. Monat, 28. Tag, 24. November 794.
Wenige Tage nach dem Umzug der Regierung verkündet ein kaiserlicher Erlass den Namen der neuen Stadt.
Mit dem Namen nennen sie die neue Hauptstadt Heian-kyō, Hauptstadt des Friedens.
Kyō ist ja die Hauptstadt, ne? Wir haben Nagaoka-kyō, Heijō-kyō, das wird immer dran gesetzt.
Heian-kyō, Hauptstadt des Friedens. Ein Name mit Symbolkraft. Es gibt keine nennenswerten Kriege, kaum innere Unruhen. Kaufleute treiben Fernhandel. Sie exportieren Pferde und Gewürze. Importieren Seide, Bücher, Edelmetalle. In Manufakturen gestalten Kunsthandwerker und Handwerkerinnen Möbel, Seidenmalereien, Skulpturen.
Das ist ja die Zeit der Wandelgärten mit Teichen, mit Brücken und man ist mit dem Bötchen gefahren.
Der Alltag im Palast ist von Müßiggang und Luxus geprägt. Adlige tragen Gewänder aus Brokat und Seide, schminken ihre Gesichter mit Bleiweiß, schwenken kostbare Fächer. Sie naschen Süßbohnengerichte und müspeln.
Was bei Langeweile Zerstreuung bringt.
Go.
Das Go-Spiel.
Sugoroku.
Das Sugoroku-Spiel.
Monogatari.
Erzählungen.
Kudamono.
Ein Imbiss.
Seishonago.
Kopfkissenbuch.
Makuranososhi.
Aus dem Japanischen Michael Stein.
Diese Zeilen werden in Heian-kyō, also Kyoto, verfasst. Rund 250 Jahre nach der Stadtgründung. Damals steht Japans Metropole in voller Blüte.
Die Wolken. Dünne Wolken, die die Scheibe des hellen Vollmonds verschleiern, rühren mich sehr.
Se Shonagong ist einer der Stars jener Zeit. Geboren um 966, Hofdame und Schriftstellerin. Sie ist Ende 20, als sie ihren Palastdienst antritt und damit zu den Auserwählten gehört, die Zutritt zur Machtzentrale in Kyoto haben.
Unsere Wohnräume im Kaiserpalast, in der Vorhalle Hosodono, sind ganz wunderbar.
Das Kopfkissenbuch wird zum Bestseller und gilt heute als ein Meisterwerk der japanischen Klassik.
Bei buddhistischen Vortragsreihen gefallen mir attraktive Mönche.
Als sie das Buch verfasst, ist Se Shonagong um die 30. Sie hat Humor, ist gebildet, begabt, schlagfertig.
Was es leider nur selten gibt, Leute, die überhaupt keine Macken haben.
Sie schreibt über Banales wie Weltbewegendes, schreibt über Intrigen, über Eingebildete und Gebildete, über Tanz, Spiele, Sport.
Wettkampf mit dem Sportbogen, Go-Spiel. Es macht sich zwar nicht sonderlich gut, aber Fußball ist auch interessant.
Offensichtlich verfolgt Se Shonagong ab und zu Kemari, den höfischen Fußball. 8 adlige Männer in vornehmer Tracht stehen auf dem Rasen im Kreis, kicken sich einen Ball aus Leder oder Filz zu. Bedingung, der Ball darf den Boden nicht berühren.
Das war eine Zeit, wo man Wettstreit machen konnte. Düfte hat man verglichen, Muscheln. Der berühmteste Wettstreit sind die Gedichtwettstreite. Und der Schiedsrichter war häufig der Kaiser als höchste kulturelle Autorität. Und damit konnten auch relativ niedrige Hofadlige auf einmal aufsteigen, wenn sie ganz tolle Gedichte geschrieben haben.
Am Kaiserhof bekleiden die öffentlichen Ämter Männer. Adlige Frauen spielen Go, pilgern zu Tempeln, dominieren den Literaturbetrieb.
Die großen Werke der Heian-Zeit sind Werke von Frauen. Im Altertum sind die Frauen sehr mächtig. Also das Matriarchat in Japan ist relativ langlebig. Also Matriarchat in dem Sinne, Grundbesitz und Vermögen zu haben.
Frauen üben auch politischen Einfluss aus. Als Ehefrauen und Mütter der Kaiser. Oder als das Oberhaupt selbst. Mit der Zeit ändert sich das Frauenbild in Japan. Ein Grund ist der aufkommende Konfuzianismus, eine konservative Tugendlehre aus China.
In der Heian-Zeit haben wir keine weiblichen Kaiserinnen, aber wir haben eben die ganz mächtigen Kaisermutter.
So auch die Mutter des ersten Herrschers in Kyoto, Kammu Tenno. Als ihr Sohn 781 den Thron besteigt, erhält sie den Titel Kaiserinmutter. Heian-kyo, heutiges Kyoto, Januar 806. Kammu Tenno ist krank.
Kurz darauf verschied der Kaiser in den Hauptgemächern des Palastes im Alter von 70 Jahren.
Rikkokushi.
Reichsannalen.
Er sei eine der großen Persönlichkeiten auf dem Thron gewesen, schreibt der Historiker Wolfgang Schwendker.
Er herrschte nicht nur, er regierte auch.
Um 900 leben 70.000 Menschen in Kyoto. Heute sind es 1,5 Millionen. Eine 1230 Jahre alte Stadt. Moderne trifft Tradition. Auf der einen Seite Hochhäuser, Verkehr, Licht, Glas, Beton. Auf der anderen Seite kleine Gassen, blaugraue Ziegel auf spitzen Dächern. Bambushaine, Kirschbäume, Teehäuser, Steingärten, Pagoden, Shinto-Schreine. Kyoto ist ein Sehnsuchtsort, war es schon immer gewesen, auch im 17. Jahrhundert. Zum Beispiel für Matsuo Basho, den berühmten Haiku-Dichter, der wie keiner die kürzeste Lyrikform der Welt zur Perfektion treibt.
5 Silben, 7 Silben, 5 Silben.
Die Japanologin Chantal Weber.
Ich kann das mal auf Japanisch vorlesen.
Der Stadt Kyoto widmet Matsuo Basho ein Sommergedicht.
In Kyoto bin ich. Doch beim Schrei des Kuckucks sehne ich mich nach Kyoto.
Im Zeitzeichen erinnerte Claudia Friedrich an die Gründung der Stadt Kyoto am 18. November 794. Zeitzeichen morgen über Eckart Witzigmanns Restaurant Aubergine.